man könnte sagen, ja, Menschen mit diesen irrationalen Ansätzen, die möglicherweise ihren Wahnsinn mit ihrem Genie verbinden, die erreichen auch etwas, was andere Kunst im 20. Jahrhundert nicht gelungen ist.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich habe heute die große Freude, den Leiter und Direktor einer Sammlung vorzustellen. Wir bewegen uns da in einer ganz neuen Richtung von Kunst, die wir bislang noch nicht in diesem Podcast thematisiert haben. Ich freue mich ganz doll, aus der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg Dr. Thomas Röske vorzustellen. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Röske, wir bewegen uns jetzt in einer Richtung, ein Thema, das wir in diesem Podcast noch nicht hatten. Wir werden die Begriffe gleich nochmal näher erklären. Das ist zum einen die Art Brut und auch die Outsider Art. Wir haben diesen Podcast mit dem Titel überschrieben, Irre schön, wie dicht liegen Genie und Wahnsinn in der Kunst beisammen. Und das wäre vielleicht auch schon die erste Frage. Wie dicht sind denn Genie und Wahnsinn in der Kunst beisammen?
Also es sind natürlich beides zwei ungeheuer aufgeweichte allgemeine Begriffe, die eigentlich in einem ernsthaften wissenschaftlichen Diskurs nicht mehr richtig gebraucht werden. Das sind umgangssprachliche Begriffe. Beides sind Begriffe, die Momente übersteigen, die man nicht mehr fassen kann. Also man eigentlich beschreibt das etwas, was man nicht mehr fassen kann. Genie soll etwas sein, was einen so sehr verblüfft an Originalität, dass man es nicht fassen kann. Und Wahnsinn ist etwas, das einen so sehr überrascht durch Irrationalität, dass man es nicht richtig einordnen kann. Insofern liegen diese Begriffe auf verschiedenen Ebenen sehr dicht beieinander. Aber was sie meinen, ist natürlich, gibt es irgendwie eine Verbindung zwischen psychischer Erkrankung und künstlerischer Höchstleistung oder großer Originalität, nehme ich an. Dafür, man könnte argumentieren, dass dem so ist, gerade weil eben Menschen, die in einer psychischen Ausnahmeerfahrung Kunst machen oder unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmeerfahrung Kunst machen, oftmals, wenn sie keine Ausbildung haben, das Rad neu erfinden müssen und das auch wollen. Die wollen irgendetwas mitteilen und sind dabei ungeheuer originell. Also es könnte schon sein, dass gerade psychische Ausnahmeerfahrungen Leute dazu bringen, besonders originelle Kunst zu schaffen.
Kommen wir einmal zurück, Sammlung Prinzhorn. Wollen Sie uns da einmal erklären, was ist das für eine Sammlung? Und ich glaube, da muss man auch Hans Prinzhorn in diesem Zusammenhang erwähnen.
Also die Sammlung Prinzhorn ist eine Sammlung mit Kunst von Psychiatriepatienten, neutraler könnte man sagen, Psychiatrieinsassen vor allen Dingen. Das ist eine historische Sammlung, deren Schwergewicht in die Zeit zwischen 1890 und 1920 fällt. Die wurde begonnen Ende des 19. Jahrhunderts, aber so richtig aufgeblüht im Umfang ist sie eigentlich erst unter Hans Prinzhorn in den Jahren 1919 bis 21. Prinzhorn war ein Kunsthistoriker, hat auch noch Gesang studiert und dann, weil seine zweite Frau psychisch erkrankt, 1913 studierte auch noch Medizin, wird dann Psychiater und wird 1919 nach Heidelberg berufen, den dort aufgelaufenen Kleinbestand von künstlerischen Werken von Männern und Frauen aus der Psychiatrie zu bearbeiten. Und er hat dann die Idee, daraus eine Forschungssammlung zu machen. Sein Chef Willmanns und er schreiben ganz viele Psychiater an. Und bis Mitte 1921 kommen dann ungefähr 5000 Werke, vor allen Dingen auf Papier, aber auch einige Skulpturen, Gemälde und textile Arbeiten zusammen. Und Prinzhorn hat dann noch ein Buch darüber publiziert, 1922, das ist so ein Klassiker, Bildnerei der Geisteskranken heißt der, ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung. Klingt sehr medizinisch, ist aber ein Buch, das einen vor allen Dingen durch die Abbildungen beeindruckt, 187 Abbildungen, davon einige auf Farbtafeln. Prinzhorn macht damit das erste Mal das Gebiet, um das es geht, eigentlich sichtbar. Bis dahin hatte man nur die Möglichkeit, schlechte Schwarz-Weiß-Abbildung in Fachjournalen, in Artikeln von Fachjournalen zu sehen. Und Prinzhorn zeigt das erste Mal eine große Auswahl von Werken von Laien, die unter dem Eindruck einer psychischen Krise und oder der Psychiatrisierung dann angefangen haben zu zeichnen und zu malen oder andere künstlerische bildkünstlerische Techniken auszuführen.
Jetzt sind Sie auch Präsident der European Outsider Art und in diesem Zusammenhang fällt ja auch immer der Begriff Art Brut. Können Sie einmal diese beiden Begriffe differenziert den Hörern erklären, was sich dahinter verbirgt?
Mhm. Also Art Brut ist ein Begriff, den Jean Dubuffet eingeführt hat 1945 für äußerst originelle Kunst am Rande der Kunst und zwar von Menschen, die sich nicht als Künstler sehen. Für Dubuffet war das ein Kampfbegriff gegen das, was er kulturelle Kunst genannt hat. Er fand es anrüchig, dass Menschen bei der Produktion von Kunst auf den Markt schielen. Es gibt so eine Aussage von ihm, professionelle Kunst klingt genauso anrüchig wie professionelle Liebe. Er meint, wahre Kunst ist immer da, wo man sie nicht erwartet und wahre Kunst preist sich nicht an. Und insofern sieht er eigentlich in Art Brut nicht nur eine Gegenkunst zur kulturellen Kunst, sondern die eigentliche Kunst. Und für ihn, der sehr früh in den 20er Jahren durch Prinzhorns Buch beeindruckt wurde, sind darunter zu verstehen auch Menschen, die unter dem Eindruck einer psychischen Krise Kunst machen, aber genauso Menschen, die unter dem Eindruck einer spiritistischen Sitzung zum Beispiel, weil sie Medien sind, künstlerische Werke machen oder andere Eigenbrötler, die jetzt nicht unbedingt durch eine psychische Erkrankung oder durch besondere psychische Phänomene auffallen müssen. Er spricht von der Kunst des gemeinen Mannes und glaubt, dass diese Kunst auch den normalen Menschen, den Durchschnittsmenschen, nicht den Intellektuellen, sondern den Durchschnittsmenschen eher ansprechen als die intellektuelle Kunst des Kunstbetriebs. Und dieser Begriff ist dann 1972 übersetzt worden. 1972 erschien das erste Buch über Art Brut in Englisch von einem englischen Romanisten namens Roger Cardinal. Und in diesem Buch spricht er eigentlich nur von Art Brut. Erläutert das auch mit der Herleitung, wo kommt das her, historisch und so weiter und wer war Dubuffet. Aber der Verleger hat dann gesagt, wir können das Buch nicht für ein englischsprachiges Publikum Art Brut nennen und hat vorgeschlagen, es Outsider Art zu nennen. Der Begriff Outsider Art meint also eigentlich etwas Äquivalentes, nämlich Kunst außerhalb des Kunstbetriebs und nicht so sehr Kunst von Außenseitern der Gesellschaft, obwohl das oftmals zusammenfällt. Der Begriff ist unglücklich, könnte man sagen. Viele Leute wehren sich heute auch dagegen und sagen, das ist doch ein ausgrenzender Begriff. Das vernachlässigt aber die Geschichte des Begriffs und vor allen Dingen auch, dass der Begriff vieles erst sichtbar gemacht hat. Also ich glaube, ohne diesen Begriff Art Brut und Outsider Art würden wir heute wahrscheinlich immer noch rätseln, wie wir Werke von Menschen, die nicht dem Kunstbetrieb angehören, genannt werden sollen, wie wir die einordnen sollen. Es gibt ein Vorurteil, also wir haben sicherlich ein Vorurteil, dass es eine ganz besondere Art von Kunst von Laien ist, aber hilft uns auch erstmal hinzugucken und dann zu differenzieren. Sie kennen wahrscheinlich auch Leute, die in keine Kategorie passen. Die sind sehr schlecht dran im Kunstbetrieb. Die finden keinen Galeristen, die finden keine Ausstellungsmöglichkeit, weil sie zu originell sind, könnte man sagen. Und vielleicht nicht ganz so originell wie das, was man als Outsider-Art bezeichnet, weil sie vielleicht doch eine Ausbildung haben. Und daran merkt man schon, der Kunstbetrieb arbeitet mit Labeln. Und dieses Label war jedenfalls eine lange Zeit lang sehr hilfreich, um diese Kunst überhaupt ins Blickfeld treten zu lassen. Die Outsider Art Association, der Präsident ich bin, die gibt es seit 2009 und die bündelt das Interesse an diesem Feld international, vor allen Dingen von Mitarbeitern von sogenannten offenen Ateliers, aber auch aus Museen, Kunsthändler sind dabei und Künstler und so weiter.
Ja, sehr spannend. Auch viele Autodidakten fallen unter diesen Begriff Outsider Art teilweise, die dann auch keine Galerievertretung finden, obwohl sie eine besondere Kunst machen. Ich möchte nochmal zurückgehen. Wir haben ja auch klassische Beispiele, die der Mainstream mitbekommt. Vincent van Gogh schneidet sich ein Ohr ab. Ernst Ludwig Kirchner zerbricht an Krieg und Morphium. Er war mehrfach auch in psychologischer Behandlung. Ja, Yomi Kusama, das aktuelle Beispiel noch, sieht Punkte, die alles überziehen. Körper, Räume, die Welt. Sind das Symptome einer Krankheit, stelle ich mal die Frage, oder die Quelle großer Kunst?
Also erstmal ist Kunst, glaube ich, nicht einfach Symptom und Kunst ist auch nicht krank, sondern Kunst ist ein Ausdruck eines bestimmten Erlebens. Und insofern könnte man sagen, ja, in Kunst drückt sich sicherlich auch psychisches Ausnahmeerleben aus und möglicherweise führt das zu besonders originellen Gestaltungen. Die Künstler, die Sie angeführt haben, sind natürlich alle keine Art Brut und Outsider-Art-Künstler. Für mich ist immer wieder ein wichtiges Beispiel Agnes Martin, diese Künstlerin, die mal dem abstrakten Expressionismus zugeordnet wird, mal dem Minimalismus, eine Frau, die fast nur senkrechte und waagerechte Linien gezeichnet und gemalt hat und damit sehr bekannt geworden ist. Die war immer wieder in der Psychiatrie, hatte die Diagnose Schizophrenie und passt doch so wunderbar in die Zeit, also ist sozusagen mit ihren Mitteln in der Lage, gesellschaftlich so perfekt zu kommunizieren, dass sie als Teil des Mainstreams gilt. Das gelingt meistens Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen, die keine künstlerische Ausbildung haben, nicht gut. Also deren Werke fallen halt raus aus den zeitgenössischen und traditionellen Strömungen und haben es deshalb auch tatsächlich lange Zeit schwer gehabt, nicht abgelehnt zu werden oder überhaupt als Kunst erkannt zu werden. Also lange Zeit waren ja Werke, gerade auch aus psychiatrischem Kontext, als Irrenkunst wertlos, also wurden als wertlos gesehen. Und noch bis in die 80er Jahre hat man in psychiatrischen Einrichtungen Zeichnungen von Patienten, die außerhalb der Kunsttherapie und außerhalb des von offenen Ateliers und sowas entstanden sind, weggeworfen, weil die einfach man hatte keinen Zugang dazu. Man konnte sie nicht einordnen, man konnte sie nicht klassifizieren. Und sie galten als lediglich symptomatisches Material, also als Ausweis dafür, dass diese Leute tatsächlich die Diagnose verdienen, die die Ärztinnen ihnen aufgedrückt haben. Und man hat gar nicht richtig hingeguckt. Erst seit den 80er Jahren beginnt man sich tatsächlich eher auch in Krankenhäusern um solche Sachen zu kümmern. Und seitdem lösen sich ja auch die Psychiatrien auf. Also lange Zeit waren es halt Verwahranstalten, wo die Menschen bis zu ihrem Tod blieben. Lange Zeit gab es überhaupt keine Möglichkeiten, diese Menschen überhaupt zu behandeln. Jetzt, seit den Mitte der 70er Jahre, lösen sich die Psychiatrien auf und Menschen, die psychische Probleme behalten, leben halt außerhalb von Psychiatrien, nicht mehr in diesem institutionellen Zusammenhang.
Wir haben zuletzt jetzt einen zweiteiligen Podcast über Ernst-Peter Eiffe produziert. Der ist genau so ein Beispiel. Der war 14 Tage sehr berühmt mit seinen poetischen Sprüchen. Eigentlich der erste Tagger in Deutschland. Mhm. Und ist dann später, ich glaube 1970 rum, nach Ricklingen später gekommen in eine psychiatrische Anstalt und von dort aus dann abgängig gewesen. Das wäre doch so ein Beispiel, was da reinpasst, oder?
Ja, ich bin Herrn Blanchet auch sehr dankbar, dass er mich im letzten Jahr zu einer Tagung über Street Art sowas eingeladen hat, weil das mir auch deutlich macht, es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, die auch unter den Taggern oder so, die dort arbeiten, agieren und die eigentlich nicht die gleichen Motive verfolgen wie andere Sprayer oder Leute, die in der Öffentlichkeit ihre Marke setzen, sondern eine ganz eigene Agenda verfolgen, die meist auch mit einer sehr besonderen Weltsicht zu tun hat, ohne dass ich die jetzt als krank klassifizieren möchte. Und die passen tatsächlich eher in dieses Feld der Abrit- oder Outsider-Art, ja.
Da fällt mir ein zweites Beispiel ein, über den wir schon einen Podcast produziert haben. Das ist der Künstler Otz aus Hamburg, der mit über 100.000-fach mit seinem Schriftzug Hamburg übersät hat und später auch in den öffentlichen Medien als verrückt dargestellt wurde, wobei das nicht feststellt, ob er das jemals war. Kommen wir einmal zurück. Was hat Hans Prinzhorn radikal eigentlich anders gemacht als die Psychiatrie vor ihm in diesem Zusammenhang?
Also er ist nicht der allererste, aber er ist mit seinem Buch sicherlich der einflussreichste gewesen, der den ästhetischen Wert von sogenannter Irrenkunst herausgestellt hat. Und der, darin ist er aber tatsächlich einer der allerersten, der bestritten hat, dass man allein aus den Werken auf den psychischen Zustand des Künstlers rückschließen kann. Also er wehrt sich eigentlich gegen diesen Kurzschluss schon weit vor einer Gruppe von Politikern in Deutschland, die das dann ziemlich vehement und auch mit bösen Konsequenzen tun. Die Nationalsozialisten haben ja tatsächlich auch versucht nachzuweisen, dass Menschen entartete Kunst machen als entartete Gesellschaftsmitglieder, also tatsächlich im Gesundheitlichen abweichend sozusagen von der Norm. Und Prinzhorn sagt eben, ja, es gibt sicherlich Verdachtsmomente und da gibt es einige Dinge, die auffallen in diesen Werken, aber man kann nicht wirklich, und das sagt er in einer Zeit, wo professionelle Künstler sich eben noch nicht an Werken von Anstaltspatienten orientiert hat. Das passiert ja auch. Klee und Schlemmer und andere, später Baselitz und so, nehmen Werke gerade auch aus der Sammlung Prinzhorn als Modell. Er bestreitet also, dass es möglich sei, solch einen Rückschluss zu ziehen und weist eher darauf, auf die Eigenständigkeit dieser Werke hin. Im Grunde hat er sogar schon eine ähnliche Agenda wie Dubuffet, weil er denkt, dass diese Menschen, die in der Psychiatrie auf eigenes Faust Kunst machen, wahrscheinlich einem inneren, irrationalen Antrieb folgen. Er glaubt, dass die Dinge aus dem Unbewussten kommen und dass sie deshalb echter, authentischer sein als die Werke, die von Künstlern mit einer Ausbildung oder Verbildung, wie er auch sagt, geschaffen worden sind. Im Grunde ist der Begriff Bildnerei, der ja sehr ungewöhnlich ist und auch nicht Schule gemacht hat, der ist schon so eine Art Vorläufer von A. Brütt, könnte man sagen. Und für Prinzhorn ist halt der Gegenbegriff Kunst, für Jean Dubuffet ist es der Gegenbegriff kulturelle Kunst.
Gerade Ernst Ludwig Kirchner hat ja später unter seinen Depressionen gelitten und gerade darunter auch gelitten, dass er ja zur entarteten Kunst in der NS-Zeit gegolten hat. Gerade er hat besonders darunter gelitten und es endete ja auch mit ihm dann letztendlich tragisch. Wie problematisch ist das denn heutzutage, Kunst aus Psychiatrien am Kunstmarkt zu platzieren? Oder hat sich das mittlerweile, haben sich da die Türen und die Sichtweise geändert?
Naja, ich meine, an Yayoi Kusama können Sie ja sehen, dass eine Künstlerin offensiv mit dieser Idee auftreten kann und hat gerade deshalb sicherlich auch Erfolg, weil sie sagt, dass das aus einer bestimmten Irrationalität kommt, was sie macht. Also das ist für ein großes Publikum heute schon natürlich auch eine Art sensationeller Faktor, aber möglicherweise sogar ein Qualitätshinweis, wenn das jemand sozusagen aus einer Krise produziert, wobei nie ganz klar ist, welche Krise das ist und ob sie aus der Krise produziert. Sie ist ja eigentlich, könnte man fast sagen, eine Konzeptkünstlerin, die sich extrem gut vermarkten kann und eben auch ihre biografische Eigenheit in einer Psychiatrie immer wieder zu sein vermarkten kann. Ich glaube also, heutzutage ist das eher von Vorteil vielleicht sogar. Also Menschen sind heute bereit, auch auf diese irrationalen Aspekte einzugehen und sie ernst zu nehmen. Eins meiner Paradebeispiele ist eine Frau, die heißt Wanda Vieira Schmidt, eine Halbportugiesin, die ein großes Werk hinterlassen hat mit über 1 Million auf beiden Seiten bezeichneter DIN A4 Blätter und davon ausgeht, dass das, was sie da gemacht hat, eine Garantie des Weltfriedens ist. Also sie arbeitet gegen böse Mächte in der Welt an. Heute ist dieses Werk, das wir als erste hier in der Sammlung Prinzhorn gezeigt haben und überhaupt bekannt gemacht haben, heute ist das im Militärhistorischen Museum ausgestellt in Dresden und wird als ein kreativer Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Bedrohung des Weltfriedens ernst genommen. Und ich glaube, wir sind heute so weit, dass wir, vielleicht auch, weil wir es satt haben, uns von allzu rationalen Konstruktionen aus der Welt rationalisieren zu lassen. Das bedeutet ja meistens, dass man unter wirtschaftsrationalen Aspekten sozusagen überflüssig gemacht wird. Vielleicht sind wir gerade deshalb auch bereit, uns auf solche irrationalen Aspekte einzulassen, die jedenfalls durchaus ernst zu nehmen und auch als Kunst gelten zu lassen. Ich glaube nicht, dass das heute ein großes Problem ist. Es gibt allerdings tatsächlich noch viele Menschen in Museen, Kuratoren, die eine gewisse Berührungsangst haben mit diesem Gebiet, weil sie denken, sie sind nicht genügend ausgebildet dafür oder wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen, wie sie das kuratieren sollen. Und ich glaube, es fehlt immer noch an einer stärkeren Exposition, will ich das mal sagen, mit Werken dieser Art für eine ganze Reihe von Kuratoren. Man muss sich erstmal einsehen, man muss auch eine gewisse Lust sozusagen in diesem unkonventionellen entwickeln, um diese Werke wirklich schätzen und dann auch innerhalb des Kunstbetriebs sinnvoll einsetzen zu können. Aber es gibt Beispiele, wie zum Beispiel Johann Holten hat immer wieder Werke aus psychiatrischem Kontext auch in seiner Ausstellung mit aufgenommen, der jetzt noch Leiter der Kunsthalle in Mannheim ist und dann jetzt nach Kopenhagen gehen wird.
Was meinen Sie, was fasziniert uns an dem Bild des wahnsinnigen Genies bis heute so sehr?
Ja, dieses doppelte Übersteigen von Kategorien, wie gesagt. Also, dass jemand aus einer Situation, in die der Normalbürger nicht kommen möchte, nämlich sich durch seine Irrationalität regieren zu lassen und von seiner Normalität abbringen zu lassen, etwas schafft, das große Bewunderung hervorruft. Das ist sicherlich, also sozusagen von dem Tiefsten zum Höchsten in einer Person zu kommen. Wir haben in unserem Gästebuch tatsächlich oftmals noch, und ich erlebe das auch bei Leuten, die die Sammlung besuchen, Aussprüche wie Wahnsinn oder Irre oder so oder verrückt. Das sind ja Begriffe heutzutage, die eher ein Überwältigtsein in einem positiven Sinn beschreiben, die aber gleichzeitig sozusagen dieses irrationale Moment auch nochmal betonen. Ich begreife es nicht, was da ist. Das überrascht mich einfach. Und es ist etwas, das ich rational möglicherweise auch nicht nachvollziehen kann, aber es beeindruckt mich sehr positiv. Und das ist, glaube ich, auch die Denkfigur, die hinter dieser Idee steckt, dass Genie und Wahnsinn zusammenhängen.
Nochmal eine Frage zur Kunst, vielleicht auch im medizinischen Kontext. Kann Kunst heilen? Wird es dort auch eingesetzt oder verstärkt es manchmal auch das Leid?
Ja, die Frage ist nicht schlecht. Ich glaube, Kunst kann nicht therapeutisch sein. Kunsttherapie ist eigentlich auch eine Therapie mit künstlerischen Mitteln und nicht so sehr mit Kunst. Also da geht es ja auch nicht darum, dass man eigenständige Werke, die für sich bestehen können, schafft, sondern zumeist geht es darum, dass man mit bildkünstlerischen Mitteln eine Form von Sprachlosigkeit überbrückt und eine Vorbereitung für einen verbalen Austausch auch schafft. Das ist jedenfalls in einer ganzen Reihe von kunsthistorischen, kunsttherapeutischen Ansätzen der Fall. Kunst kann, glaube ich, immer nur stabilisieren. Und wir haben eine ganze Reihe von Beispielen auch von neueren oder lebenden Künstlern in unserer Sammlung, wo das ziemlich deutlich wird, dass Kunst eingesetzt wird, um eine Form von Stabilisierung insofern herbeizuführen, als Kunst unterstützt oder vielleicht sogar vermittelt, dass die betreffenden Menschen eine Art von neuer Verbindung zur Realität aufbauen. Also Frau Schmidt, von der ich gesprochen habe, die glaubt ja, dass sie tatsächlich den Weltfrieden garantieren kann. Das heißt, sie hat eine sehr große Idee davon, was sie sozusagen in der Realität leisten kann. Das ist natürlich die Widerspiegelung auch von einer gewissen Ohnmacht, die sie nicht zuletzt durch den Einbruch der Krankheit empfunden hat. Ich will das jetzt gar nicht auf die Symptomatik ihrer psychischen Erkrankung herunterbrechen, sondern sagen, da ist jemand, der hat eine Beeinträchtigung erlebt und sucht nach einer Kompensation. Und diese Kompensation hat sie eindeutig gestützt und stabilisiert in ihrem Leben. Ob das jetzt zum Besseren für sie und die Umwelt war, darüber kann man vielleicht geteilter Meinung sein. Ich finde, sie hat ein tolles Werk geschaffen dadurch und uns in unserem Denken über das, was Kunst in der Realität überhaupt leisten kann, sehr bereichert. Man könnte auch sagen, das ist ja irrational, was sie macht. Man könnte sagen, das ist ja verrückt, was sie für eine Idee hat und so weiter. Das stimmt doch alles gar nicht. Aber es gelingt ihr, für sich auf irrationale Weise etwas umzusetzen, von dem professionelle Künstler im 20. Jahrhundert die ganze Zeit geträumt haben, nämlich diesen goldenen Käfig der Kunst zu verlassen und in die Realität einzugreifen. Die Künstler sind ja immer wieder zurückgeworfen worden in diesen goldenen Käfig, in dem man gesagt hat, das ist alles Kunst. Das hat mit der Realität eigentlich nichts zu tun. Auch wenn sie noch so aktionistisch waren, die Reste der Aktionen von Beuys verschimmeln heute in Museen und sind konserviert in Museen und haben nicht mehr, jedenfalls auf diese Weise, den Impact auf die Realität, wie es damals, als er die Aktion durchgeführt hat, zum Teil jedenfalls noch war. Man könnte sagen, auch da ist er schon eingefangen worden mit dem Begriff der Performance sozusagen, ist schon die Handlung, die eigentlich gesellschaftlich verändernd sein soll, eingefangen worden als Kunst und in den goldenen Käfig zurückgesperrt worden. Und man könnte sagen, ja, Menschen mit diesen irrationalen Ansätzen, die möglicherweise ihren Wahnsinn mit ihrem Genie verbinden, die erreichen auch etwas, was andere Kunst im 20. Jahrhundert nicht gelungen ist.
Für mich steckt da irgendwie so eine Frage noch hin, eine zentrale Frage vielleicht. Wer entscheidet, was normal ist? Und was Kunst ist.
Ui, das sind ja zwei ganz große Fässer. Also ganz pragmatisch könnte man natürlich sagen, was normal ist, das entscheidet letztlich, das entscheiden beides Fachleute. Also wenn es um psychische Gesundheit geht, dann entscheiden das Ärzte. Wobei man sagen muss, dass sie ja heute doch eine ganze Menge machen können, ohne dass sie psychiatrisch diagnostiziert oder möglicherweise sogar in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Sie müssen ja schon fremd- oder selbstschädigendes Verhalten an den Tag legen. Ansonsten können sie eigentlich machen, was sie wollen in unserer Gesellschaft. Das finde ich auch ganz beruhigend, muss ich sagen. Und bei der Kunst, ja, geht es natürlich über einen bestimmten Expertenkreis, den Kunstbetrieb, in dem man reüssieren muss. Man muss Fürsprecher haben. Man kann natürlich auch sagen, Kunst ist alles und auch das, was ich für mich in meinem Kämmerlein mache, ist Kunst, wenn ich das so sehe. Aber eigentlich verbinden wir mit Kunst auch den Anspruch, dass es eine größere Gruppe von Menschen in der Gesellschaft erreicht. Und je größer diese Gruppe ist, könnte man sagen, umso höher wird diese Kunst auch gewertschätzt. Wobei Sie, genauso wie ich, wir wissen genau, dass da bestimmte Mechanismen und bestimmtes Nachhelfen auch eine große Rolle spielt. Das ist kein Selbstläufer und es ist kein ganz demokratischer Prozess, der da abläuft, sondern da spielen ganz unterschiedliche auch Wert- und Finanzinteressen eine Rolle. Und in manchem möchte man Dubuffet doch auch recht geben. Es gibt deutlich korrupte Züge im Kunstbetrieb und auch in dem Auszeichnen von hoher Kunst oder großen Künstlern oder sowas in unserer Gesellschaft.
Kommen wir noch einmal zur Sammlung zurück. Können Sie noch einmal umschreiben, wie groß diese Sammlung mittlerweile ist? Und haben Sie dort einige Exponate, die Sie sehr beeindrucken, die Sie mal als Beispiel heranführen können?
Ja, also die Sammlung umfasst heute ungefähr 40.000 Werke. Wobei man sagen muss, dass wir zum Teil auch immer gleich große Konvolute annehmen, wenn sie uns angeboten werden, obwohl wir auch vieles ablehnen. Aber wenn es in die Sammlung passt, das heißt, wenn es auch Zeiten abdeckt, die bei uns noch nicht so repräsentiert sind zum Beispiel, oder wenn es an Originalität uns verblüfft, dann nehmen wir auch tatsächlich ein größeres Werk. Zumal, wenn es sich wie bei Wanda-Vera Schmidt um ein Werk handelt, das eigentlich nur in der Gesamtheit eine große Bedeutung hat oder noch mehr Bedeutung hat als die Summe ihrer Einzelteile. Kunstwerke, die mich besonders beeindrucken, ja, der Klassiker bei uns, der mich natürlich auch nicht unbeeindruckt lässt, ist August Natterer, ein Maschinenbauer und Elektroingenieur, der um 1900 für die Universität Würzburg gearbeitet hat, da unter anderem für einen Herrn namens Röntgen Apparate gebaut hat. Der war wahrscheinlich als Techniker schon sehr beeindruckend, wenn nicht genial. Und der fängt an, Stimmen zu hören und zieht sich dann allmählich zurück, hat 1907 eine Vision. Er sieht am Himmel in einer halben Stunde ungefähr 10.000 Bilder sich ineinander abwechseln. So erklärt er das und sagt später, es sei wie ein Film gewesen. Und das ist für ihn eine Offenbarung eines Teils des jüngsten Gerichts, das Christus vorenthalten wurde. Das heißt, er tritt an die Stelle Christi, das überfordert ihn auch. Er sagt, da gibt es ganz komische Sensationen in meinem Körper, da ist ein eiserner Besen, der fegt durch meinen Körper. Und das beunruhigt ihn so sehr, dass er versucht, sich umzubringen. Deswegen kommt er 1908 in die Psychiatrie nach Weißenau in der Nähe von Ravensburg und bleibt dort bis 1933, bis zu seinem Tod. Und dann hat er angefangen, ab 1911, also in der Hochzeit des Expressionismus, da malt Kirchner seine Kokottenbilder in Berlin, einzelne Abbilder oder einzelne Bilderscheinungen dieser Vision aufzuzeichnen mit den Mitteln eines technischen Zeichners. Also ganz exakt, ganz präzise nachgezeichnet, als ob er die Dinge konstruieren oder rekonstruieren will. Und diese Bilder haben Max Ernst und seine Künstlerkollegen von den Surrealisten extrem beeinflusst. Insbesondere ein Bild, das heißt der Wundehirte, das ist so ein sonderbares Konglomerat von Körpergliedern, die ganz neu zusammengesetzt sind, ohne eine organische Einheit zu bilden. Das ist ein Modellfall für bildlichen Surrealismus geworden, nicht nur bei Natterer, sondern auch bei Dalí und anderen Künstlern. Also ohne Natterer wäre wahrscheinlich doch vieles von dem, was wir als Surrealismus begreifen, heute nicht möglich gewesen. Und das, was mich am meisten von ihm beeindruckt, ist aber nicht dieses Bild des Wunderhirten, sondern ist ein Bild, das zwei Augen zeigt. Also nichts weiter als eine weiße Fläche mit zwei Augen und diese Augen, da ist das Augenweiß total gerötet. Das stimmt wahrscheinlich mit dem überein, was andere Visionäre auch berichten. Wenn sie etwas sehen, eine Vision haben, dann können sie die Augen nicht schließen. Also die Augen wirken total überanstrengend. Und dann ist aber noch etwas Sonderbares. Wenn man in die Pupillen blickt, sieht man in dem einen Auge ein Kreuz und im anderen Auge ein Dornenkranz. Und das bedeutet offenbar, dass die beiden Marterwerkzeuge Christi auf Natterer übergehen im Moment des Erblickens der Vision, weil er eben begreift, er ist Christus. Und das ist durch dieses einfache Moment der beiden rot unterlaufenden Augen mit diesen Marterwerkzeugen genial ins Bild gesetzt. Also es beeindruckt mich immer wieder, dieses Blatt.
Sehr spannendes Beispiel aus dieser Sammlung Prinzhorn. Wenn Sie sich was wünschen könnten oder in Zukunft vielleicht eine Veränderung auch herbeiführen könnten in Bezug auf Art Brut und auch auf Outsider Art, was wäre das?
Ich würde mir wünschen, also ein bisschen arbeite ich auch schon dran, glücklicherweise, aber es gelingt mir doch nur unvollkommen bisher. Ich würde mir wünschen, dass auch andere Kunstmuseen, Museen für moderne und zeitgenössische Kunst, sich dieses Gebietes mehr annehmen. Ich bin vor einiger Zeit in der Tate Modern gewesen und der Senior Collector dort, also der Leiter der Sammlung, hat mich durch die Sammlung geführt und hat mir erläutert, man nimmt jetzt auch Werke von Abrut oder Outsider-Künstlern auf, weil man möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen in England auch repräsentiert sehen möchte in der Sammlung der Tate Modern. Das finde ich einen sehr guten Ansatz, ich denke, es ist wichtig, dass man auch Menschen, nicht nur mit psychischen Ausnahmeerfahrungen, sondern die auch ungeheuer originelle Kunst machen, obwohl sie nicht dafür ausgebildet sind, mit in solchen künstlerischen Sammlungen präsentiert und als Teil des Spektrums des kreativen Outputs unserer Gesellschaft auch zeigt. Und da würde ich mir wünschen, dass Kuratoren mehr Mut entwickeln, solche Werke auch mit auszustellen und in die Sammlung aufzunehmen.
Das ist ein schöner Ausblick zum Ende hin, dass vielleicht Werke aus der Sammlung Prinzhorn eines Tages im Tate Modern zu sehen sind. Das wäre ein schönes Ziel. Ich möchte zum Ende hin mit einem Zitat von Vincent van Gogh diesen Podcast beenden, bevor ich Ihnen die letzten Worte übergebe. Ich habe mein Herz und meine Seele in meine Arbeit gesteckt und dabei den Verstand verloren, hat Vincent van Gogh oder soll er zumindest einmal gesagt haben. Ich bedanke mich für diese tollen Einsichten in Art Brut, in die Sammlung Prinzhorn, in diese andere Welt von Kunst und hoffe, dass das mehr in den Vordergrund kommt, auch vielleicht durch unseren Podcast auch nochmal in den Fokus gerät, dass diese Kunst auch ihre Wertschätzung erhält und auch das in öffentlichen Sammlungen. Herzlichen Dank, Dr. Thomas Röske.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.